Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, das ist Ausgabe vom 7. April, der erste Tag nach den Ostern. Dominik Feusi und Markus Somm. Zuerst ganz einen wichtigen Hinweis auf eine Information von den Befürwortern von der 10 Millionen Schweiz Initiative.
Wir alle sehen und spüren die Folgen der massiven Zuwanderung. Die Mieten werden immer teurer, die Landschaft wird zubetoniert, überall hat Stau, die Kriminalität steigt und das Gesundheitssystem ist am Anschlag. So kann es nicht weitergehen. Es braucht eine Korrektur. Die Nachhaltigkeitsinitiative sorgt für eine vernünftige Zuwanderung. Die ständige Wohnbevölkerung darf bis 2050 10 Millionen Grenzen nicht überschreiten. Das heisst, es könnten immer noch rund 40'000 Personen und Fachkräfte pro Jahr einwandern. Ja zu einer massvollen Zuwanderung. Ja zur Nachhaltigkeitsinitiative am 14. Juni 2026.
Ja, dann ist heute, wo wir auch noch betonen, am 9. April, also das ist auch schon Donnerstag, werde ich ein Referat halten in Zürich über die geopolitische Situation in der Schweiz. Was sind da genau die Daten?
Ja, man kann noch kommen, es hat noch Billett, entweder jetzt irgendwo direkt bestellen, dann hat man es schon im Hosensack, oder zur Türöffnung am 6. Uhr kommen in Glockenhof. Die Abendkasse ist offen, man kann noch kommen, wie du gesagt hast, am 9. April, am 6. Uhr Glockenhof, Sihlstrasse 33 in Zürich. Anfangen tut es am 6:30. Es geht um die Ära Trump, Iran und Zollkrieg. Was bedeutet das für die Schweiz? Wir sind gespannt.
Genau, und wir wissen ja nicht, wir sind jetzt am Dienstag, wir sind noch vor dem Ablauf vom Ultimatum im Iran-Krieg, den Donald Trump gemacht hat. Wir werden nachher in der Sendung über das reden. Von dem her ist klar, an dem Donnerstag wissen wir mehr und das wird auch logischerweise Thema sein in dieser Ansprache. Gut, gehen wir zuerst so etwas, was für uns richtig peinlich ist. Weil wir machen uns Journalisten ja immer einen Spass, dass man 1. April Scherz tut. Erfinden am 1. April. Aber dass die Journalisten selber an solchen April-Scherz scheitern, das gibt es nicht so häufig. Ich, Markus Somm und Dominik Feusi sind dumm genug gewesen und sind reingefallen. Dominik, wo sind wir reingefallen?
Und zwar auf eine Story, die einfach zu schön war, dass sie können stimmen, aber wir haben es beide nicht gemerkt. Nämlich, dass der Tobias Langenegger, der SP-Stadtrat, der 250'000 Franken verdient und in einer billigen Genossenschaftswohnung wohnt im Kreis 5, dass der jetzt tatsächlich vor lauter Scham umzieht. Wir haben noch ein Gutes geglaubt bei der SP-Stadtrat. Aber wir haben falsch geglaubt. Diese Geschichte war der 1. August. Scherz von Inside Paradeplatz. Der Kollege, ja, muss ich sagen, ist eine super Geschichte gewesen. Auch noch mit dem Abendkränzli. Eigentlich hätte ich es merken sollen, aber ich bin voll reingefallen. Tut mir leid. Ab sofort schauen wir noch etwas genauer an, was stimmt und was nicht.
Genau, wir gratulieren Tobias Langenegger zu seinem Widerstandsgeist. Spielt keine Rolle, ich verdiene so viel, wie ich will. Was interessiert mich? Meine Grundsätze, wenn es mir nur gut geht. Das ist so da, was die Linken normalerweise den Rechten vorwerfen.
Genau.
Die Linken sind eben nicht die besseren Menschen, auch wenn sie das immer das Gefühl haben. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Ja, über die Ostern ist das bekannt worden, dass man die Rahmenverträge auseinandernehmen soll. Eine Idee von zwei FDP-Nationalräten. Dominik, um was geht's?
Ja, der Hans-Peter Bortmann, der Simon Michel macht sich schon Gedanken, schön, wie sie könnten die Sachen am Volk vorbeischmuggeln. Und sie haben gemerkt, oder? Ursprünglich hat man ja gesagt, das ist ein Paket und man macht eben neue Verträge im Gesundheitsbereich, im Strombereich, bei der Lebensmittelsicherheit, damit es anderen erträglicher wird. Das ist die Idee vom Paketansatz. Und jetzt hat man gemerkt, kompletter Bumerang. Die Verträge Strom, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sind etwa gleich unbeliebt wie die neue Personenfreizügigkeit. Freizügigkeit wie die neuen aufdatierten bilateralen Verträge. Und darum will man es jetzt abtrennen. Man hat offenbar Angst vor einer Abstimmung am gleichen Sonntag, vor einer Kampagne viermal Nein, dass sich da das gegenseitig tut, tut unterstützen. Und darum will man es jetzt unbedingt aufteilen. Und es sind eben zu knifflige Fragen fürs Volk, oder, sagt Simon Michel, oder der Oberpaternalist. Es ist richtig grusig. Ich muss sagen, er hat ja auch nicht viel begriffen von diesen Rahmenverträgen. Er hat letzte Woche in Zug auf einem Podium Zeug gesagt, wo schlicht und einfach nicht stimmt. Da kommen wir vielleicht noch drauf.
Genau, kommen wir noch schnell zurück. Und was noch wichtig ist vielleicht auch, warum haben die jetzt so Angst, dass die drei Abkommen, die neuen Abkommen durchfallen? Meine Vermutung ist auch, das sind drei neue Abkommen und deshalb werden die von der betroffenen Branche wirklich angeschaut. Gesundheitsabkommen von der Pharma zum Beispiel und das Stromabkommen natürlich von der Stromwirtschaft. Und der Punkt ist, dass man dann erst merkt, was die Dynamisierung wirklich bedeutet und wie viele Nachteile in diesen Abkommen sind. Während bei der Personenfreizügigkeit, wo die Dynamisierung meiner Meinung nach das katastrophalste wird sein für uns, da hat man das Gefühl, das kennen wir halt schon, das schaut niemand mehr an. Dort glauben auch sehr viele Branchenverbände und will auch Unternehmer und Manager, ja, das haben wir ja, eben bilaterale drei, das ist ja einfach nichts Neues und so. Aber bei den neuen Abkommen schauen sie eben an und deswegen ist der Widerstand dort viel, viel grösser, weil man dort konkret merkt, was die Dynamisierung heisst. Nicht zuletzt Bauern. Ich meine, das Lebensmittelabkommen, das betrifft Bauern ganz massiv. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bauernverband eigentlich dort wirklich eine Ja-Parole rausgeben kann. Wenn man das Lebensmittelabkommen den Bauern den Hals abdruckt, nimmt mir also schon ein Wunder, ob der Bauernverband das überhaupt noch überstehen wird. Jetzt gehen wir zum Simon Michel.
Ja. Oder der Hans-Peter Portmann muss ich noch erwähnen, neben dem Simon Michel. Ich meine, er sagt in der Sonntagszeitung, der institutionelle Teil, also eben der Freizügigkeit und so, oder Stabilisierungspaket, ist also ein euphemistischer Begriff, weil es ist ja eigentlich eine Dynamisierung, es ist nicht eine Stabilisierung. Aber der Teil, der sei, Zitat, kein Eingriff ins föderale System. Ich weiss gar nicht, der hat noch nichts gelesen davon. Ich meine, die ganze Beihilferegelung, das greift alles voll in die Souveränität der Kantone. Ich weiss gar nicht, was der, also das ist absolut absurd. Bei mir hat er noch, bevor unsere Federal, hat er gesagt, ja, also er sei dann dort auch fürs Ständemeer, wenn die Mehrheit der Kantone fürs Ständemeer sind. Und die Mehrheit der Kantone, die sich geäussert haben, sind fürs Ständemeer. Aber der Hans-Peter Portmann, FDP Zürich, natürlich immer noch nicht. Er will es nicht, Ständemeer, weil er Schiss hat vor dem Volk, weil er Schiss hat, dass es runterfallen könnte.
Genau, und er kommt von einem Stand, nämlich im Kanton Zürich, wo ja logischerweise eigentlich mit dem Ständemeer immer ja, ein bisschen Probleme muss haben, weil der Kanton Zürich ist ein grosser Kanton, der natürlich diskriminiert wird durch das Ständemeer, aber das sage ich extra, um den kleinen Kantonen ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wenn ihr nicht merkt, um was es da geht, da kommt der Nationalrat von Zürich, vom dicken, fetten, reichen Zürich, wo findet das Ständemeer... Brauchen wir doch nicht. Ja, so kann man als Zürcher reden, aber sicher nicht als Innerschweizer oder als Appenzeller. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, das zusammenhängt mit dem Rahmen, mit den Rahmenverträgen, nämlich die Veranstaltung von der Kompass-Initiative, wo jetzt bald über die Bühne geht, eine absolut prominente Veranstaltung. Dominik, was sind dort die Einzelheiten?
Ja, das findet statt in Dübendorf. Das ist ein riesiger Anlass. Ihr müsst dort teilnehmen, und zwar am 27. Mai, ab der Viertel ab 6 Uhr, ist die Türöffnung, dann am 7. fängt es an. Es ist alles dort, was Rang und Namen hat, auf der Seite von den Gegnern oder Kritikern von diesen Verträgen. Du machst mit, der Reto Brennwald ist dort, der Giorgio Behr, Severin Brünker, FDP-Ständerat aus Schaffhausen, der Hans Wicki, FDP-Ständerat aus Nidwalden, Freddy Gantner von der Partners Group, Lord David Frost aus London, Marcel Erni von der Partners Group. Wirklich alles, was Rang und Namen hat, dünnt euch jetzt unbedingt anmelden.
Genau, gehen wir zu der Geopolitik. Wir haben es angetönt, Donald Trump hat über die Ostern eigentlich seine Rhetorik laufend verschärft gegenüber dem Iran und wir sind alle gespannt, ob da etwas passiert. Dominik, was sind die neuesten Einzelheiten?
Ja, Drohungen werden immer extremer, aber es sind halt mündliche Drohungen. Er hat heute Nachmittag gesagt, eine ganze Zivilisation wird heute Nacht sterben und niemals wieder zurückkehren. Ich glaube nicht. Ich finde nicht, dass man Zivilisation muss ausrotten. Das Ultimatum ist wirklich sehr, sehr grob. Er hat ja den vermissten zweiten Waffenoffizier, den hat man zurückgeholt. Gleichzeitig offenbar lehnt der Iran einen Waffenstillstand ab, nach den Bedingungen, die Donald Trump gestellt hat. Ich glaube, jetzt muss er etwas machen, weil sonst er hat schon x-mal droht in diesem Konflikt, am Schluss immer nichts gemacht. Das wird langsam meiner Ansicht nach auch zu einer Gesichtsverlust von Donald Trump, wenn er wirklich nichts macht. Die Frage ist, was er wirklich bereit ist zu machen. Wie siehst du das?
Eben, ein bisschen ähnlich wie du, er muss jetzt etwas machen. Also meiner Meinung nach, also jetzt hat er die Rhetorik so extrem aufgetrieben, also er macht sich jetzt völlig lächerlich, wenn nichts passiert. Und von dem her, ich gehe davon aus, dass sie die Nacht oder nächste Nacht wirklich angreifen. Es könnte sein, dass er nicht gar nicht die Infrastruktur angreift, die jetzt immer gesagt worden ist, sondern dass sie etwas machen in der Straße von Hormuz, dass sie wirklich ein paar Inseln angreifen. Und das ist meiner Meinung nach, wäre auch meiner Meinung nach viel wichtiger. Die Straße von Hormuz muss aufgemacht werden und die Amerikaner können das, wenn sie wollen. Das ist total schwierig, das ist schon klar. Militärisch sehr anspruchsvoll, aber das würde viel mehr Sinn machen, als die ganze Energieinfrastruktur kaputt machen vom Iran. Ja, am Schluss muss der Westen das wieder aufbauen, oder? Also am Schluss werden wir dann nachher am Schluss das müssen zahlen. Also dem mehr, also mehr, also eben die Amerikaner zum grossen Teil. Aber wir sehen es, keine Ahnung. Es ist sehr unübersichtlich, weil eben alles hängt ein bisschen davon ab, wie ist die Laune von Trump, und da hat man ständig unterschiedliche Indizien. Meine Meinung ist immer noch, dass er das relativ bewusst macht, dass es auch darum geht, den Feind, das sind die Iraner, immer wieder zu verunsichern und durcheinander zu bringen. Aber ich kann mich täuschen, vielleicht habe ich da viel zu viel Benefit of Doubt, weil, ja, vielleicht ist der Trump einfach so, wie seine Kritiker eben durchaus auch vermuten.
Was haltest du von der These, die man an verschiedenen Orten hört, ganz prominent von Niall Ferguson auf der Free Press, dass das möglicherweise eine ähnliche Falle ist wie die Suez-Krise vor gut 70 Jahren für Frankreich und Großbritannien und damit auch das Ende von einer Dominanz der Amerikaner? Ist es zu hoch gegriffen? Könnte es gleich sein? Könnte der Donald Trump in der Straße von Hormuz das erleben wie die damalige Mächtin im Suez?
Ich muss sagen, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich meine, der Ferguson ist wirklich ein guter Historiker und ich halte viel von ihm. Aber das verstehe ich überhaupt nicht, weil bei der Suez-Krise, dort hat ja Frankreich und England und Israel müssen sich zurückziehen, weil die Amerikaner sie gezwungen haben. Da hat es eine andere Supermacht gegeben im Westen, die gesagt hat, es langt. Ich sehe keine Supermacht im Westen, wo die Amerikaner irgendetwas könnte diktieren könnten. Und die Chinesen auch nicht. Also auch Chinesen sagen ja nichts. Also Chinesen halten sich ja, sind ja schlau, Chinesen. Sie halten sich ja total zurück. Also deshalb finde ich den Vergleich, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil dort sind Franzosen und Briten explizit von den Amerikanern im Stich gelassen worden. Besser gesagt, der Eisenhower ist so weit gegangen und hat telefoniert und gesagt, hört mal, wenn ihr das macht, dann habt ihr die ganze Unterstützung von uns nicht mehr. Ja. Und das ist eine völlig andere Situation. Trump muss nicht auf irgendjemand hören. Und ich würde dann noch betonen, das ist an sich eine Einsicht, die ich erst letzte so ein bisschen mir überlegt habe und wo eindeutig ist. Es ist wahrscheinlich ein Fehler gewesen. Es ist wahrscheinlich ein Fehler gewesen, dass die Amerikaner damals die Briten und die Franzosen zurückgehalten haben, weil der Nasser hat einen unglaublichen Prestige-Erfolg gehabt. Genau. Das war der damalige Präsident von Ägypten. Auch, Ägypten war dort ein unglaublicher Troublemaker gewesen in der Region, so wie der Iran heute. Katastrophales Regime. Nicht so schlimme Diktatur, muss man jetzt noch sagen. Nicht so brutal wie der Iran, aber immerhin ein unglaublicher Troublemaker. Und das hat der Nasser gestärkt, und zwar massiv. Und der Nasser war eigentlich erst kein Thema gewesen, wo er dann den Krieg gegen Israel verloren hat. Und von dem her, ob es so eine gute Idee war, damals von den Amerikanern, Briten und Franzosen im Stich zu lassen, kann man sich sehr wohl fragen.
Ich sehe es ein bisschen so, ja. Gut.
Gehen wir zu über die anderen, wo einfach meiner Meinung nach wirklich die Ehre von der Sozialdemokratie, von der alten Sozialdemokratie eigentlich immer wieder herstellt. Und ich muss es ehrlich wirklich sagen, ich meine, ich mag ihn auch gut, der Rudi Strahm, ehemaliger Nationalrat von der SP, ehemaliger Generalsekretär von der SP, einer der Gründer von Erklärung von Bern, Public Eye, nennen sich die heute, wie heute alles muss Englisch sein, also unverständlich ist ja gleich. Und er war lange ein Preisüberwacher gewesen. Also er ist wirklich einer, der die SP vertreten hat, gekämpft hat für die SP lang, lang, lang. Und heute wissen wir, die SP, wenn sie lesen, was er so sagt, sie nehmen es nicht mehr ernst. Heute ein bemerkenswertes Interview in der Zürich-Zeitung von unserem ehemaligen Kollegen Sebastian Brielmann. Bravo, Sebastian, sehr gut gemacht. Dominik, was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, das ist ein Interview mit Sprengkraft, oder? Weil der Rudi Strahm das sagt, was man in der SP nicht hören will. Nämlich, dass die SP einen riesigen Bogen macht um die Auswirkungen der Zuwanderung. Darum natürlich Nein sagt zu den 10-Millionen-Initiativen, zu der Nachhaltigkeitsinitiative der SVP, die das Problem adressiert. Er kritisiert aber auch, dass man nie etwas gemacht hat zu dem Thema, insbesondere nicht am Schluss einen Gegenvorschlag jetzt entgegengestellt hat, wo man irgendwie hat wenigstens können den Leuten sagen, schaut, wir nehmen euch ein Problem ernst. Und er kritisiert die Chefs der Partei, die das offenbar nicht mehr machen, weder im Wohnungsbereich, noch im Integrationsbereich. Er wiederholt, oder? Eine Kritik, die wir da auch schon gesagt haben, oder? Dass es einfach nicht geht im Asylbereich, die Personen, die da kommen, dass die faktisch immer können bleiben, egal ob sie Asyl bekommen oder nicht, und dafür einfach eine vorläufige Aufnahme und nachher im Sozialstaat landet und es überhaupt keinen Anreiz gibt, dass sie wirklich zum Beispiel die Sprache lernen oder einen Job annehmen. 80% landet in der Sozialhilfe, dort sind sie versorgt. Das sagt er dann nicht. Aber wenn man es so ein bisschen anschaut, faktisch merkst du, oder, wie die SP natürlich eigentlich die ganze Ausländerpolitik mit dem unterwandert. Auch Integrationsvereinbarungen, die eine SP-Frau, Simonetta Sommaruga, eingeführt hat. Völlig tote Buchstaben, das bringt er zweimal. Und dann am Schluss sagt er, ja, er sei nicht, ob er ja stimmt oder nein zu 10 Millionen Initiativen. Aber er tut relativ offenlegen, dass er wirklich hin und her geht, weil er nicht recht weiss, was er machen soll. Und wer auf Migrationspolitik schaue, wer auf den Wohnungsbau schaue, auf die Integration von Asylpersonen oder bei den Rückführungen, der sagt einfach, es sind zu viele leere Versprechen gemacht worden in den letzten 10 Jahren. Und ein Ja würde für heilsamen Druck sorgen. So endet das Interview.
Und ich meine, es ist natürlich auch unglaublich, dass die SP durchkommt, oder, mit dieser Position. Das liegt auch ein bisschen an den Medien, die halt sehr freundlich sind mit der SP. Weil letztlich, wenn man es überlegt, und das macht der Strahm sehr gut, der zeigt wirklich, für die einfacheren Leute ist Zuwanderung viel die grössere Katastrophe als für die normalen Politiker von der SP. Oder? Die merken ja das gar nicht. Aber die Leute, die eben wirklich eine Wohnung suchen und angewiesen sind auf eine billige Wohnung, die einen Job suchen, die den ÖV brauchen, wo die öffentlichen Dienste, zum Beispiel Spitäler oder Schulen, müssen nutzen und nicht eine Wahl haben. Also die können nicht von Schlieren wegziehen oder sie können nicht von Öhrlichen wegziehen, wie andere Leute, sondern sie müssen dort bleiben und ihre Kinder gehen in die Schulen, die nicht mehr so gut funktionieren, weil die Zuwanderung die Schulen natürlich auch überfordert. Das tut den Strahm auf so eine deutliche Art zeigen, dass man sich fragt, SP, wie kommt ihr auf die Idee, dass ihr das könnt ignorieren könnt? Ihr könnt es nur ignorieren, weil ihr eigentlich nur behauptet, ihr macht eine Politik für die einfachen Leute. Die einfachen Leute wählen die SP schon lange nicht mehr, sondern die SP ist eigentlich eine paternalistische Partei, wo Leute, die es gut meinen, das würde ich jetzt nicht einmal unterstellen, dass sie nur schlechte Absichten haben, sie meinen es gut, aber sie sind paternalistisch, weil sie leben gar nicht so, wie die einfachen Leute, die sie angeblich vertreten. Oder? Das sehen wir bei der Wohnungsnot. Tobias Lange Ecker ist klassisch. Sie profitieren nachher von den Genossenschaftswohnungen und nicht die Leute, die vielleicht wirklich angewiesen wären auf eine einfache Wohnung. Und dass der Strahm in der SP natürlich keine Rolle mehr darf spielen, versteht man natürlich, wenn man das Interview liest. Weil es ist brutal. Und ich finde, der brutalste Satz, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ist natürlich schon der, wo er sagt, die SP ist keine Arbeiterpartei mehr und sie ist wie die AfD. Die SVP ist heute die Arbeiterpartei, oder? Er sagt es ganz deutlich, die SVP ist heute die Arbeiterpartei. Und was er auch gut sagt, finde ich noch wirklich gut, er sagt, nicht einmal, weil die SVP wahnsinnig viel macht, genau, für die einfachen Leute, stimmt nämlich schon. Sie machen es nicht viel, aber sie nehmen sie wenigstens ernst. Sie nehmen sie wenigstens ernst.
Er sagt, die SVP gibt den Arbeitern Identität. Und in der SP kommst du nur eine Identität über, wenn du trans bist, wenn du schwul bist und wenn du nicht schaffst, oder? Es ist am Schluss auch eine Frage, welche Partei ist für die Leute hier in diesem Land, die arbeiten, und welche Partei ist in diesem Land hier für die Leute, die nicht arbeiten oder beim Staat arbeiten. Und absolut, das ist das Verrückte. Die SP hat die Leute im Stich gelassen, die jeden Morgen gehen arbeiten und Steuern zahlen und irgendwo durch das Gefühl haben, sie hätten vielleicht einmal etwas zu gut von dem Land, oder?
Genau, und sie tun die ganze Politik, die sie vertreten und die ganzen Rezepte, die sie bringen, sind alles Rezepte, die sie zwar im Namen von den einfachen Leuten vertreten und behaupten, es bringt den einfachen Leuten etwas, was nicht stimmt, was schon lange nicht mehr stimmt. Der Sozialstaat ist schon lange nicht mehr für die einfachen Leute da, sondern eben zum Beispiel für die Asylbewerber zu einem grossen Teil oder für die Senioren, die es in dem Sinne auch nicht unbedingt bräuchten. Und das Gleiche ist, dass das alles Politiker sind und Rezepte, die ihnen, ihrer Klientel, Job geben. Nämlich so wie bei der Femizidprävention oder überall all diese Themen. Schaut mal, wer denn diese Stellen besetzen kann. Es sind alle Sozialdemokraten mit akademischer Ausbildung. Nicht die einfachen Leute kommen dort einen Job über bei den Staat. Also Strahm, Rudi Strahm, ein hervorragendes Interview. Bitte lesen, tun Sie lesen heute in der Zürich-Zeitung. Wir gehen zu einem anderen Thema. Auch jemand, der eigentlich sollte bodenständiger sein als viele andere Leute. Aber der neue Präsident von der Mitte, der Herr Bregi, weiss auch nicht mehr so recht, was seine Wähler eigentlich wirklich so für, wie soll ich sagen, was für Sensibilitäten die haben. Dominik, um was geht's?
Auch da ein Interview mit der NZZ. Interessant, was er sagt, oder? Er tut eigentlich abspulen, was so die Argumente sind von den Gegnern. Interessant wird es dort, oder? Wo er so Behauptungen aufstellt, ja, eben, man dürfe jetzt viel Fachärzte aus Deutschland oder so holen, oder? Und man dürfe, interessanterweise, das sagt ja der Rudi Strahm auch, man dürfe mit dem Zuzug selber Zuwanderung eben generieren von diesen Töchtern im Gesundheitswesen. Dieses Problem können wir auch ohne Chaos-Initiative lösen. Ja, aber ihr wollt nicht. Also es hat ja nicht geklappt mit Gegenvorschlägen und so weiter. Übrigens auch am Wochenende unsere liebe Basler Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneider, die sagt, ja, man müsse das Problem von der Zuwanderung anders lösen. Ihr habt spätestens seit dem Jahr zur Masseneinwanderungsinitiative, das ist mehr als 10 Jahre her, oder? Also 12 Jahre her. Ihr habt 12 Jahre lang Zeit gehabt, das Problem zu lösen. Und ihr habt es nicht gemacht, ihr habt es nicht wollen machen. Und darum gibt es jetzt eine andere Initiative, die halt ins Haus steht, wo vielleicht ein Ja gibt. Und der Höhepunkt ist halt der Satz, wo er sagt, ja, weißt du, zu der Wohnungsnot, ja, es muss halt nicht immer eine Villa mit Garten sein. Das ist sehr, sehr arrogant. Ich weiss nicht genau, wo der Philipp Bregi, Matthias, auch noch, wo er heisst, wohnt im Wallis. Aber so kann man es nicht abtun, dass die ganze Generation von jungen Leuten keine Möglichkeit mehr hat, auch nicht, wenn sie fleissig arbeiten, um Wohneigentum irgendwie können erwerben. Das ist eine Frechheit, das ist auch eine Gefahr für die bürgerliche Schweiz. Und wo man dann am Schluss noch sagt, ja, das mit den Verträgen, also mit den EU-Rahmenverträgen kommt er noch hinführen, da ging es um den Marktzugang. Das ist dann gerade auch noch das dumme, falsche, blöde Zitat, das er dann auch noch immer wirft. Es geht nicht um den Marktzugang. Also die Mitte ist mit dem Präsidenten an einem schwierigen Punkt.
Genau, und vor allem, weil wirklich noch viele einfache Leute nämlich Mitte wählen. Das ist eine andere Klientel, als die FDP hat. Oder? Die FDP hat eigentlich auch genauso wie die SP nur einen Akademiker, einfach die reicheren Akademiker und sicher die tüchtigeren Akademiker, die nicht beim Staat arbeiten, das sind die, die FDP wählen. Aber bei der CVP oder Mitte, wie es heute heisst, dort gibt es ganz viele gute Katholiken, wo einfache Leute sind und schon lange noch nie in einer Villa gewohnt haben, nie einen Garten gehabt haben, sondern wo einfach froh wären, sie könnten ein kleines Häuschen neu kaufen. Kann auch im Wallis sein. Sie ziehen sogar ins Wallis. So weit sind wir jetzt, dass die Leute neu ins Wallis müssen. Entschuldigung, nein, alles Seich, was ich wieder erzähle. Wallis ist wunderschön. Jeder, der ins Wallis darf ziehen, ist gesegnet. Nein, aber wie gesagt, der Herr Bregi hat völlig den Ton verfehlt. Wollt aber noch etwas betonen, noch schnell Rudi Strahm hat es nämlich auch gut gesagt, oder? Christoph Meder, gerade wo du vorher gesagt hast, wir haben es auch schon ein paar Mal gesagt, Christoph Meder hat jahrelang gesagt, oh, Zuwanderung ist schlimm. Nichts gemacht. Und das ist genau, was Elisabeth Schneider jetzt macht. Sie haben 12 Jahre nichts gemacht. Es ist ne, Entschuldigung, pardon my French, Scheißegal. Und jetzt kommt's und tönt besorgt. Nein. Und ich meine, wir haben jetzt so viel Fehlbruch von der Asylpolitik, wo man merkt, wie übergeschnappt das System ist, wie übergeschnappt unsere Richter sind, dass sie Schwerverbrecher auf eine Art, also alles suchen, dass auch ein Schwerverbrecher, der uns nur kostet, kann da bleiben. Ja, wenn man so Zeug durchwinkt und so Zeug akzeptiert, muss man doch sich nicht wundern, dass das Volk das Gefühl hat, hey, was ist mal mit der Zuwanderung. Wir sehen nie nicht, dass ihr irgendetwas gemacht habt. Ich weiß nicht, was. Es gibt nichts, was gemacht hat. Wirklich nichts. Einfach gar nichts. Gut, gehen wir zum letzten Thema. Ja, Masterstudenten, hat man doch immer gesagt, ein Master, wenn du einen Master machst, dann bist du gut, ausgebildet, das sowieso. Aber natürlich hast du dann auch sicher gute Jobaussichten. Wird immer schwieriger. Dominik, neue Zahlen.
Das ist verrückt. 70% mehr Arbeitslose mit Masterabschluss seit 2010. Der Übergang von der Uni in den Job wird immer schwieriger. Bei den Personen, die eine Berufslehre gemacht haben, dort ist es gerade umgekehrt. Seit 2010 ist die Arbeitslosenquote um 45% gesunken. Wer also ein sicherer Job will, der macht heute gescheiter eine Lehre als irgendwie an der Uni studieren. Leider tut man es nicht genau aufdröseln, oder was für Masterabschluss welche Arbeitslosenquote haben, weil es sagt nachher jemand, der die Untersuchung gemacht hat, ja gut, je weiter eine Ausbildung vom Arbeitsmarkt entfernt ist, desto schwieriger wird typischerweise der Einstieg. Das ist natürlich bei der Lehre, bei der Berufslehre so, dass die näher am Beruf ist und bei der Uni ist es halt unterschiedlich. Wenn du Maschinen Ingenieur machst oder irgendwie Jus zum Beispiel, dann bist du natürlich näher beim Arbeitsmarkt, als wenn du Gender Studies oder Ethnologie oder irgendwelchen komischen Master mit weiss nicht wie vielen verschiedenen Sachen oder internationale Beziehungen oder so Zeug studierst, wo halt wirklich niemand braucht. Und ich glaube wirklich, dort müssen wir noch genauer anschauen und dort müsste auch der Staat ein bisschen Verantwortung übernehmen und sagen, ja, ich meine, wenn man schon Studien anbietet, die Arbeitslose produzieren, dann müssen wir wenigstens bei diesen Fächern sehr viel mehr Geld verlangen und hören irgendwie höher machen, damit nicht so viel das machen.
Genau, und man kann dann vielleicht sich auch mal fragen, wenn wir schon bei den Massnahmen sind gegen Zuwanderung, wenn wir schon zu wenig Fachkräfte haben, ja, kann man sich mal fragen, wieso studieren denn die nicht Medizin? Ja, der Numerus Clausus hat man nie in Frage gestellt. Oder warum brauchen wir denn plötzlich so viele Leute, die internationale Beziehungen studieren? Ist die Schweiz eine Supermacht? Brauchen wir überall Leute, die sich auskennen im Iran oder in Japan? Eigentlich nicht. Also auch dort ähnlich wie der Politiker brüllen, sagen, wir haben zu wenig Fachkräfte, aber dort, wo sie einen Hebel hätten, wo sie mal etwas könnten machen, auch wo es halt vielleicht ein bisschen unpopulär wäre, dass man einfach gewissen Ethnologiestudenten beibringt, dass die Asylindustrie nicht das letzte der grössten Gefühle ist. Dort sagen sie dann auch nichts. Gut, das war es gewesen, Bern einfach an dem 7. April 2026. Tommy Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Tönnt uns abonnieren und wie immer, könnt euch nie entschuldigen, auch nach Ostern nicht, wenn ihr nicht links sind. In dem Sinn, macht's gut, bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch